Magie. Zurück zu den Wurzeln. Dein Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Ich bin Nina Pfister. Herzlich willkommen zu meiner 22. Folge Ninas Magie. Und heute dreht sich alles um den Frühling und die magische Erneuerung des Lebens. Am 20. März ist dieses Jahr 2025 die Tag- und Nachtgleiche. Das bedeutet, wie es so schön heißt, Tag- und Nachtgleiche, Tag und Nacht sind genau gleich lang und damit ist Frühlingsanfang. Und das ist jetzt die magische Grenze, denn ab jetzt, ab dem 20. März, sind dann erst ganz, ganz klein und wenig spürbar, aber dennoch die Tage länger als die Nächte. Und am 21. Dezember, Winteranfang, war ja dann eben der kürzeste Tag. Und ab da wurden die Tage ja auch schon wieder länger. Und jetzt sind sie eben sogar länger als die Nächte. Das bedeutet, der Frühling ist da und der Frühling steht für Neuanfänge, die Erneuerung und die Wiederkehr des Lichts und der Wärme. Bevor ich aber jetzt so richtig einsteige in diese magische Frühlingsfolge, erstmal Werbung. Ich möchte euch gerne nochmal meinen Werbepartner Duja und Carmen ans Herz legen, ein wundervolles Familienunternehmen aus der Pfalz, das sich um deine Haut kümmert. Duja und Carmen stellt Hautpflegeprodukte her und Duja heißt die Seele und Carmen heißt der Stein. Und bei der Produktentwicklung setzt Duja und Carmen auf einen einfachen und sehr nachhaltigen Grundsatz, nämlich sie arbeiten mit und nicht gegen deine Haut und stärken die natürliche Hautbarriere. Und Duja und Carmen setzt auf hochwertige und natürliche Wirkstoffe und es wird komplett auf Mineralöle, Silikone, Parabene und künstliche Duftstoffe verzichtet. Also ich mag sehr, sehr gerne die drei Basics dieser Hautpflege und zwar der wunderbar cremige Waschschaum und das Serum, der Toner und dann auch noch das wunderbare Gesichtsöl, das man mit dem Toner sehr, sehr gut mischen kann. Und deswegen habe ich hier auch noch was vorbereitet und ein weiteres Produkt, was jetzt erstmal nichts mit der Hautpflege zu tun hat, was aber Duja und Carmen als wichtig erachtet, weil es geht um ein Achtsamkeitsritual, dass deine Haut die Pflege benötigt, aber dass du dir auch die Zeit nehmen darfst, um dich und deine Haut zu pflegen. Und es gibt auch die wunderbaren, ich mische hier schon vor dem Mikrofon, die Achtsamkeitskarten, die du in dein Hautpflegeritual eingliedern kannst. Und ich ziehe immer gerne eine Karte als Impuls und werde es dann anschauen, vor den Spiegel stellen und dann habe ich das immer bei meiner Gesichtspflege, bei meinen Pflegeritualen dann auch im Blick, was denn die Karte so sagt. Und bevor es hier losgeht mit der Folge, werde ich auch eine Achtsamkeitskarte von Duja und Carmen ziehen. Und zwar habe ich gezogen, mein Körper ist ein Wunderwerk. Kümmere mich sanftmütig und liebevoll um ihn. Und dann ist auf der Rückseite immer noch ein Tipp. Dein Körper ist etwas Besonderes und Wertvolles. Zeige es ihm, indem du bewusst auf seine Bedürfnisse achtest. Ihm ausreichend Ruhe und Bewegung gönnst und ihn mit gesunder Nahrung pflegst. Auch eine regelmäßige Gua Sha-Massage oder ein Entspannungsbad können dazu beitragen, dass du deinem Körper liebevolle Aufmerksamkeit schenkst und ihn so auf sanfte Art unterstützt. Indem du deinen Körper achtsam behandelst, schaffst du ein Gefühl von Frieden und Gelassenheit und förderst dein Wachstum und deine Entwicklung. Und wenn du gerne solche Achtsamkeitskarten kaufen möchtest oder auch Hautpflegeprodukte bei Duja und Carmen gerne mal zu dir nach Hause schicken lassen möchtest, dann kannst du den Code NINASMAGIE10 zusammengeschrieben und direkt dahinter die 10 NINASMAGIE10 nutzen, dann bekommst du 10% Rabatt auf deine Bestellung. Werbung Ende. Ja, Frühling, vielleicht machst du oder eben auch, wenn du Kinder hast, mit deinen Kindern zusammen bei einem Sommertagszug mit. Also ich kann mich erinnern, dass ich, als meine Tochter noch kleiner war, dass es da auch bei uns im Vorort so einen Sommertagszug gegeben hat und immer noch gibt, aber wir laufen jetzt nicht mehr mit. Und dann haben die Kinder immer so bunte Stecken getragen und meistens waren noch Brezeln auf den Stecken obendrauf. Und am Ende haben dann alle Kinder sich versammelt und dann wurde ein ganz großer Schneemann, natürlich nicht aus echtem Schnee, verbrannt. Und das ist, was ich jetzt ein bisschen näher erörtern möchte, nämlich meistens, interessanterweise, heißt es zwar Sommertagsumzug, aber es ist um den Frühlingsanfang herum immer so Mitte, Ende März oder auch ein bisschen später, so spätestens zu Ostern ist es dann aber vorbei, meistens eben um diesen Frühlingsanfang herum. Ursprünglich war so ein Festumzug der Start ins Bauernjahr. Ganz, ganz früher, als die Gesellschaft noch sehr von den Bauern geprägt war, war das wichtig, dass vor dem Arbeiten auf den Feldern die Bauern und auch mit ihren Familienmitgliedern und mit allen, die da so gewohnt haben, um das Feld herumlaufen mit grünen Zweigen und mit Blumen geschmückten Pferden und Wägen. Und es gab auch so Radkreuze, meistens mit 4 Speichen, die auch mit Blumen und Kräutern und Blättern und Tannenzweigen geschmückt waren. Und man kennt ja auch dieses Lied, ne? Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt. Also keine Angst, ich singe jetzt nicht weiter. Da ist eben das Bauernjahr eingeläutet worden mit diesem Festumzug um die Felder herum. Und warum hat man das gemacht? Vor allen Dingen der Huftritt des Pferdes, mit dem man ja auch um die Felder herumgelaufen ist, sollte einen fruchtbaren Acker bringen. Und es wurde gesungen und gelärmt und zusammen gefeiert. Und man wollte auf jeden Fall mehr Fruchtbarkeit und gutes Wachstum der Früchte des Feldes dann erreichen. Also bei uns, wie gesagt, wird beim Sommertagsumzug symbolisch dann der Schnee, also auch der Winter, verbrannt. Es ist dann schon ein bisschen, ehrlich gesagt, wie ein Scheiterhaufen. Also so eine andere Assoziation ist dann nämlich auch, dass man gar nicht einen Schneemann oder den Schnee verbrennt, sondern ganz, ganz archaisch gedacht die Göttin des Winters oder eben diese Göttin, die jetzt in dieser Winterzeit geherrscht hat, die jetzt aber abgelöst wird von einem jüngeren Lichtgott, der jetzt heranwachsen darf. Und da hat man zum Beispiel die Göttin Holle oder Perchta oder auch die jungfräuliche weiße Lichtgöttin Bridget, die dann auch mit einem weißen Gewand dargestellt wird, vielleicht auch symbolisch verbrannt. Vielleicht war das auch so ein bisschen als Scheiterhaufen gedacht, aber das ist jetzt nur so kurz meine Assoziation gewesen. Vielleicht geht es auch wirklich dann tatsächlich nur um, jetzt ist mal Schluss mit Winter. Es wird auch in der germanischen Mythologie von der Erdgöttin Erda oder auch Nertus erzählt, die für Wachstum und Fruchtbarkeit zuständig war. Und sie sei zum Frühling in einem Festumzug auf einem von Kühen gezogenen Wagen unterwegs. So hat man sich das auch vorgestellt. Also sie zieht mit ihrem Wagen von Hof zu Hof und segnet den Boden, die Erde, die sie auch verkörpert, damit alles gut wachse und gedeihe. Also auch hier geht es bei diesem Umzug dieser Erdgöttin auch um fruchtbarkeitsspendenden Segen. Also hier insgesamt auf jeden Fall das genau dasselbe wie bei diesen bäuerlichen Umzügen. Und mit den Pferden und mit dem ganzen Schmücken und so. Es geht immer um Fruchtbarkeit. Ja, und ihr Lieben, ein paar christliche Heilige gibt es natürlich auch, die wir gerne anschauen können, die zu Beginn des Frühlings angebetet werden. Und zwar gibt es da einen ganz wichtigen Heiligen. Am 21. März hat er seinen Gedenktag, der heilige Benedikt. Und der ist der berühmte Gründervater des Benediktinerklosters am Monte Cassino im Jahr 529 nach Christus. Das Römische Reich war gerade mal vor ca. 50 Jahren untergegangen und das war eine ziemlich unsichere Zeit der Völkerwanderungen, der Hungersnöte, auch aufgrund des sich verschlechternden Klimas und der Kriege, Seuchen und Krankheiten. Also es war eine ziemlich üble Zeit. Und das Benediktinerkloster sorgte als Ort der Klostermedizin für ein Wiederaufleben des antiken Heilwissens und sie versorgten die Kranken und die Schwachen hier. Die Mönche studierten wichtige antike Schriften über Heilkunde und Heilpflanzen. Sie waren also auch ein Vorreiter und auch ein Vorbild für viele, viele andere Klostergründungen und auch Impulsgeber für neue Bücher über Heilkunde, auch mit heimischen Kräutern. Weil in der Antike, also aus diesen ganzen Schriften, die sie da auch studiert haben, da waren oft Kräuter, die in der Antike in Griechenland oder im Orient dann gewachsen sind und oft gar nicht hier in unseren Breiten, also sprich in Italien, da jetzt, wo der heilige Benedikt das Kloster gegründet hat oder auch dann hier in Europa an sich, in Mitteleuropa, Südeuropa. Da gab es eben dann auch Kräuterbücher, Heilkräuterbücher, die unsere heimischen Kräuter dann auch mit berücksichtigt haben. Die letzte Vertreterin dieser Klosterkräutermedizin war übrigens Hildegard von Bingen, denn in den Jahren und Jahrhunderten danach war den Nonnen und Mönchen tatsächlich die Ausübung der Pflanzenheilkunde, der Medizin einfach generell verboten. Das Konzil von Clermont von 1130 hat bestimmt, dass die Nonnen und Mönche lieber beten und sich doch komplett dem Geistigen, dem Göttlichen widmen sollten. Und bitte Wissenschaft und Heilkunde, nein, nein, das lenkt doch nur ab. Also ihr wisst auch, Hildegard von Bingen hat auch im 12. Jahrhundert gelebt und das war genau diese Zeit des Umbruchs, 1130, das Konzil. Da hat es dann schon angefangen, dass die Klöster sich umgestellt haben und diese ganze Klostermedizin ist dann leider immer mehr verloren gegangen. Und es war so, so wichtig aber, was die geleistet haben, weil die auch wirklich wissenschaftlich gearbeitet haben, aber eben auch wirklich medizinisch, heilkundig, den Menschen vor Ort bei allen möglichen Krankheiten, Leiden und Seuchen auch geholfen haben. Aber ja, dann hat die Kirche irgendwann, wie gesagt, im 12. Jahrhundert, 1130 beschlossen, nein, die Nonnen und Mönche sollen doch lieber beten und sonst nicht viel tun als beten. Und das andere eben dann nicht mehr ausüben. Ja, okay, also erstmal aber wieder zurück ins 6. Jahrhundert. Wir sind ja eigentlich bei dem heiligen Benedikt. Was zu Heiligen immer gehört, sind natürlich die wundersamen, fantastischen Geschichten, Legenden genannt, die beweisen sollen, dass dieser Mensch auch tatsächlich ein Heiliger war. Und sehr, sehr oft kamen dann erst viel später diese Legenden auf oder wurden immer weiter ausgeschmückt und ausgeweitet und wurden dabei auch immer fantastischer. Der heilige Benedikt, wie gesagt, der übrigens auch eine Zwillingsschwester hatte, Scholastica ihr Name, die auch eine Nonne war, der wurde circa 480 in Umbrien geboren und als Kind zur Erziehung nach Rom geschickt. Er wurde später dann Einsiedler und zog sich 3 Jahre in eine Höhle zurück. Ganz typisch, ne? 3 Jahre eine Höhle, um dann wahrscheinlich ein bisschen zu meditieren, Erleuchtung zu finden, was man auch so immer tun möchte, 3 Jahre in einer Höhle. Und ein Mönch bringt ihm täglich ein Brot, damit er auch nicht verhungert. Er lässt dieses Brot an einem Seil herab, an dem eine Glocke hängt. Und das ist wie so eine Türklingel, ne? Also da kann er dann vorher klingeln und dann kommt der Benedikt und holt sich sein Brot ab und dann kann er das eben jeden Tag essen. Viel mehr isst er anscheinend nicht, ja, keine Ahnung, aber das ist ja nur eine Heiligenlegende. Jetzt kommt dann aber, wie es so schön ist, der Teufel ins Spiel. Der Teufel, der den frommen Benedikt aus seinem Einsiedler-Dasein dann stören möchte und ablenken möchte, ihn verführen möchte. Und was macht er als erstes? Er zerbricht die Türglocke. Er erscheint dann aber auch als schwarzer Vogel oder auch als wunderschöne Frau. Aber Benedikt natürlich widersteht und löst alle Herausforderungen und Verführungen, unter anderem, indem er sich und seinem Körper Schmerzen zufügt. Also er soll sich unter anderem in Dornen gewälzt haben. Als dann Benedikt später Abt wurde, wollten rebellierende Mönche, die nicht so ganz einverstanden waren mit seiner Führung anscheinend, wollten ihn töten. Und sie haben ihm einen Giftkelch gereicht. Aber das Gift verwandelte sich dann auf wundersame Weise in eine Schlange und diese Schlange kroch dann aus dem Kelch heraus und somit war dann auch eben diese Vergiftungsaktion leider schiefgelaufen. Übrigens, by the way, Schlangen stehen auch für die Erneuerung. Wir sind ja auch beim Frühlingsanfang und denken so, Erneuerung, und Schlangen stehen auch für die Erneuerung, denn Schlangen häuten sich und erneuern sich dadurch. Und eine Schlange wird auch gern als Symbol der Erneuerung, als Kreis dargestellt, wie die Schlange sich selbst in den Schwanz beißt. Und es ist auch so, in einem meiner Lieblingsbücher, ja, ihr werdet es kennen, Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Da gibt es auch diese 2 Schlangen, die sich gegenseitig in den Schwanz beißen. Und das ist das Zeichen des Aurin. Und das ist dieses Zauberamulett, das Bastian dann durch Phantasien trägt und das ihn auffordert, tu, was du willst. Also das hier auch nochmal so eine kleine Leseempfehlung immer wieder. Wer mich schon länger kennt, der weiß, dass ich immer wieder gerne Die unendliche Geschichte zitiere, weil es einfach ein super tolles, wundervolles Buch voller Weisheit ist. Also das ist hier unbezahlte Werbung für das Buch. Genau, also die Schlange als Symbol der Erneuerung, auch gerne als Kreis dargestellt. Also hier sehen wir dann auch sogar noch zusätzlich eine Verbindung zum Frühling. Ja, und es gibt sogar noch eine weitere Heilige, also eine Frau, eine heilige Gertrud von Nivelles. Und die wird am 17. März, also ein bisschen früher als der heilige Benedikt jetzt hier, der am 21. März verehrt wird, die heilige Gertrud, wie gesagt, am 17. März. Und die lebte im 7. Jahrhundert, also auch hier wieder eine wirklich lebende Person, zu der dann natürlich auch, wie bei allen anderen Heiligen, immer mehr oder weniger Geschichten dann auch wieder dazu erfunden wurden, damit es eine schöne Legende gibt. Legende ist es wirklich nur ganz offiziell, wenn wir von Heiligen sprechen. Und ansonsten sind es Märchen oder Sagen oder Mythologie. Aber hier ganz speziell, wenn wir von Heiligen sprechen, dann sind diese Geschichten Legenden. Diese Gertrud lebte im 7. Jahrhundert und war eine Äbtissin schon in ganz jungen Jahren. Und sie half bei der Versorgung von Kranken und Witwen und Pilgern. Und im Mittelalter wurden dann auch oft Krankenhäuser tatsächlich nach ihr, der heiligen Gertrud, genannt. Die Erweiterung ihrer Legende machte sie dann auch zur Patronin der Felder und Gärten, eben tatsächlich jetzt auch passend zum Frühlingsanfang. Jetzt, wo wieder die Gartenarbeit und die Feldarbeit ansteht, dann hat man diese heilige Gertrud auch angerufen. Und man kann sie vergleichen mit der Göttin Freya oder Erda. Also Freya kennen wir auch aus der nordischen Mythologie. Die germanisch-nordische Göttin der Fruchtbarkeit, von den von den segnenden Göttern der Vanen. Also sie war eine Fruchtbarkeitsgöttin oder eben auch eine, wie wir eben schon genannt haben, die Erdgöttin, die Erda, die auch aus dieser germanisch-nordischen Mythologie ist und die man auch aus den Nibelungen kennt und so weiter. Das ist ein schöner Vergleich, also dass aus diesen heidnischen oder paganen Göttern und Göttinnen dann eben christliche Heilige wurden, die auch dann eine Patronin, wie jetzt hier Gertrud, für Feld und Garten wurde. Also ich finde es auch schön, dass sie dann wenigstens nicht ganz verschwunden sind, diese alten Götter und Göttinnen, sondern dass sie sich verwandelt haben, transformiert haben und in der Gesellschaft, im Volk weiter existiert haben. Und dass man dann einfach tatsächlich lebende Menschen, die dann heilig gesprochen wurden, dann eben noch besondere Segnungen und besonderes Wissen oder auch besondere Kenntnisse dann auf diese Menschen übertragen hat, die sonst nur den Göttern eigentlich zu eigen waren. Also, warum wurde denn die Gertrud denn auch Patronin der Felder und Gärten? Das kam daher, dass sie Mäuse und Ratten verjagte. Und natürlich, wie hat sie es gemacht? Nicht mit Rattengift oder sonstiges, sondern nur mit Hilfe ihres Gebetes. Also sie hat zu Gott gebetet und dann sind alle Ratten und Mäuse verschwunden. Und Ratten und Mäuse sind eben schon stark dafür verantwortlich, wenn die ganzen Samen oder auch Früchte und Wurzeln dann angeknabbert und dann auch eben zerstört werden und da auch die Fruchtbarkeit und das Wachstum beeinträchtigt werden konnte dadurch. Also es war auch super wichtig, dass eben nicht so viele Ratten und Mäuse existieren, also weil das war dann ein Ungleichgewicht. Und dann konnte es sein, dass die Bauern am Ende nichts mehr ernten konnten, weil die Ratten und Mäuse alles gefressen haben. Deswegen ist ja auch ganz, ganz wichtig, diese heilige Gertrud. Und dann gehen wir jetzt nochmal ganz tief in die griechisch-römische Mythologie. Da gibt es nämlich auch eine Göttin, die für diese Fruchtbarkeit zuständig ist, und das ist Demeter. Aber nicht direkt Demeter, also natürlich, ja klar, Demeter, aber ich möchte jetzt eigentlich von ihrer Tochter sprechen, und zwar Proserpina oder Persephone. Persephone oder Proserpina aus der antiken Mythologie darf jetzt ja zu Frühlingsanfang wieder aus der Unterwelt nach oben, und vor Freude lässt dann die Mutter Demeter bzw. Ceres wieder alles wachsen und blühen. Also wir haben hier einfach die griechische und römische Variante, weil die sich so sehr ähneln. Also die Römer haben ja wahnsinnig viel von den Griechen übernommen, auch ganz viele Göttervorstellungen. Und da sind dann die griechischen Götter einfach mit einem römischen Namen versehen worden, aber sie hatten ungefähr dieselben Aufgaben wie die griechischen. Also deswegen ist Persephone griechisch, Proserpina lateinisch. Und Demeter griechisch und Ceres lateinisch. Und ja, deswegen Ceres, Cerealien. Warum sagen wir das dann? Cerealien, ja, unsere Cornflakes. Und alles, was so dazugehört, ist auch nach dieser Göttin benannt. Ja, also wie gesagt, zu Frühlingsanfang darf Persephone wieder nach oben aus der Unterwelt endlich wieder in die oberirdische Welt. Und welche Mutter wäre da nicht froh, ihr Kind wiederzusehen? Und dann ist eben so, dass diese Fruchtbarkeitsgöttin Demeter alles wachsen und blühen lässt. Und Persephone wurde nämlich, deswegen war sie auch in der Unterwelt, wurde von Hades, das ist der Gott der Unterwelt, in die Unterwelt entführt. Und sie wurde dann seine Frau. Und die Folge war Winter auf der Erde. Denn Demeter, die Fruchtbarkeitsgöttin, war sehr traurig, dass ihre Tochter jetzt bei Hades war. Und dann wurde alles kalt. Und alles ist verblüht und abgestorben. Und Persephone hat einen kleinen Fehler gemacht, denn sie hat in der Unterwelt von den Samen des Granatapfels, heißt es. Es gibt auch andere Varianten. Also sie hat irgendwas gegessen auf jeden Fall, was Hades ihr angeboten hat. In dieser Variante eben die Samen des Granatapfels. Und das hat sie an die Unterwelt gebunden, bevor Hermes als Unterhändler sie rausholen konnte. Also Hermes, wenn ihr meine Folge 21 über die Hasel schon gehört habt, da habe ich auch Hermes schon mal erwähnt, der war der Götterbote. Und der Götterbote konnte in Welten vordringen, in die sonst kein Gott je vordringen konnte oder wieder zurückkehren konnte zumindest. Und Hermes hatte die Möglichkeit, auch dank seines Hermesstab, seines Caduceus-Stabes, das auch ein Haselstab war, konnte er eben auch in die Unterwelt gehen und dort Hades eine Botschaft überbringen und auch wieder unbeschadet zurückkehren. Das geht sonst nicht so einfach, dass man so einfach aus der Unterwelt wieder zurückkommen kann. Ja, und Hermes wurde dann natürlich auch von Demeter in die Unterwelt geschickt und hat den Auftrag gehabt, bitte hol meine Tochter zurück. Ja, und Hermes hat tatsächlich einen diplomatischen Kompromiss herausgehandelt. Und zwar hat er gesagt, okay, also Persephone hat jetzt zwar von diesen Samen gegessen und sie ist auch deine Frau, lieber Hades, aber machen wir doch mal einen Kompromiss. Ein halbes Jahr bei dir und ein halbes Jahr bei ihrer Mutter oben auf der Erde. Wollen wir das machen? Und tatsächlich hat es funktioniert. Ein halbes Jahr ist Persephone bei Demeter und ein halbes Jahr ist sie bei Hades, der übrigens auch noch den Namen im Lateinischen Pluto oder Orcus trägt. Also Orcus und Pluto ist dir vielleicht auch ein Begriff, ist alles dasselbe, bedeutet, das ist der Herrscher, der Gott, der König der Unterwelt. Also Winter und Sommer im Zyklus sind hier dann entstanden. So die Mythologie. Also so haben sich die Menschen früher das erklärt, warum es überhaupt Frühling, Sommer, Herbst und Winter gibt. Warum es eben die Jahreszeiten gibt. Warum wird es denn Winter? Warum stirbt alles ab? Und warum kommt alles im Frühling wieder so ganz neu aus dem Winterschlaf, wie aus dem Totenschlaf, wie aus eben der Unterwelt, aus der Totenwelt zurück? Das haben die sich dann so erklärt, dass Demeter vor Trauer nichts hat wachsen lassen und erst, wenn sie ihre Tochter wieder hat, ist sie voller Freude und Freude ist Wachstum und Fülle. Das sahen wohl auch die Christen so, denn am 25. März ist Mariä Verkündigung. Also wir sind jetzt wieder so zack schon wieder bei den Christen angelangt und am 25. März, wenn wir uns ausrechnen, wie viele Monate, ja 25. Dezember, 25. März, das sind tatsächlich 9 Monate. Ihr Lieben, in 9 Monaten ist schon wieder Weihnachten, Achtung. Und neues Leben darf wachsen, weil wir wissen, was passiert ist bei Mariä Verkündigung. Da kam der Engel zur Maria und hat gesagt, liebe Maria, du bist schwanger und zwar bekommst du den Sohn Gottes. Und in 9 Monaten ist es dann soweit. Das ist dann auch diese Verkündigung, dieses Versprechen, jetzt wächst etwas. Jetzt wird etwas größer und jetzt ist die Zeit der Erneuerung. Auch in dir, Maria, wächst etwas Neues. Neues Leben darf wachsen und neue Dinge dürfen auch entstehen. Und ich finde, so als Abschluss und als vielleicht auch Motivation, diese Zeit jetzt zu nutzen im Frühling, um vielleicht auch zu überlegen, was bei dir denn Neues wachsen darf. Welche neuen Projekte möchtest du angehen? Welche neuen Dinge möchtest du ausprobieren? Neue Erfahrungen? Was möchtest du tun? Was möchtest du dieses Jahr oder überhaupt noch in deinem Leben erleben und erfahren und tun, wo du jetzt, genau wie die Bauern im Bauernjahr dann auch mit dem Beginn, dass jetzt erstmal die Felder umgepflügt und vorbereitet werden und dann die Samen hineingelegt werden, damit es wachsen darf. Es muss was vorbereitet werden und du kannst jetzt damit anfangen, auch bei dir etwas umzupflügen als Vorbereitung. Du bereitest dich auf etwas Wundervolles, Neues vor, das größer werden darf. Und dann, wenn du dich vorbereitet hast, wenn du also dich entschieden hast, auf welchem Acker was wachsen darf, dann kannst du die Samen hineinlegen. Und dann darfst du auch geduldig sein. Und nicht dann dauernd denken, okay, jetzt will ich das doch und warum habe ich es jetzt noch nicht? Sondern du darfst dann geduldig deine Samen wachsen lassen, bis sie dann auch reif sind zur Ernte. Und ich finde, das ist eine wundervolle Zeit jetzt, voller Hoffnung und voller Energie, wo wir genau so motiviert sein können, weil alles wieder sprießt und es wird warm und die Sonne scheint wieder und wir gehen raus, dass du dir auch selber jetzt deine neuen Projekte kreieren darfst. Gründen darfst, beginnen darfst. Also, ich wünsche dir eine wundervolle Zeit des Frühlingsanfangs mit neuen Projekten, Erneuerung und einem Neuanfang. Das war Ninas Magie. Zurück zu den Wurzeln. Dein Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Bis wir uns wieder hören, mögest du gesund bleiben.